Wir haben ja heute die zweitletzte Sitzung, nächste Woche die letzte und in 14 Tagen ist ja der Test. Die Testergebnisse sind im Internet, ich würde mal sagen, 14 Tage später. Also etwa ab Mitte Februar sind die Testergebnisse im Internet. Da können Sie die Ergebnisse erfahren. Ich hoffe, wir brauchen keinen Wiederholungstermin für den einen oder anderen. Ich hoffe, dass alle das irgendwie schaffen. Wenn nicht, gibt es einen Wiederholungstermin. Den Wiederholungstermin gibt es aber nur für die, die am ersten Termin teilgenommen haben. Also wer nicht am ersten Termin teilnimmt, für den gibt es nicht die Wiederholungsmöglichkeit. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie sich so gut vorbereiten, dass das beim ersten Durchgang gelingt. Und dass beim ersten Durchgang alle den Erfolg auf sich verbuchen können. Wir haben uns in der letzten Woche mit Aristoteles beschäftigt und beschäftigen uns jetzt mit der wissenschaftlichen Revolution des 17. Jahrhunderts, aus der letztlich dann die Naturwissenschaften seit dem 18. Jahrhundert hervorgegangen sind. Ohne Naturwissenschaften keine moderne Industriegesellschaft, ohne mechanische Revolution des 17. Jahrhunderts keine Industriegesellschaft, heißt, die Überwindung des aristotelischen Weltbildes war Voraussetzung für die Entstehung der Industriegesellschaft, weil Voraussetzung für die Entstehung der Naturwissenschaften. Heißt, Überwindung des vorindustriellen, kindlichen Weltbildes, wie man es bei den Naturvölkern findet, magisch-animistisches Denken, Überwindung auch der hochkulturellen Philosophien in der Form des christlich-aristotelischen Weltbildes, mussten überwunden werden, um die mechanischen Konzepte entwickeln zu können, auf deren Basis die Naturwissenschaften basieren. Das ist das Thema der heutigen Sitzung, nämlich diesen Weg Schritt für Schritt nachzuzeichnen, nämlich den Weg der wissenschaftlichen Revolution der Neuzeit. Das aristotelische Denken beherrschte die geistige Kultur bis ins 16. und 17. Jahrhundert, und zwar nicht, weil man sich blind der vorgegebenen Autorität unterwerfen wollte, sondern weil Aristoteles wie keiner vor ihm dieses Denken auf den Begriff gebracht hat, dieses Denken in eine kohärente Form gebracht hat. Und die wissenschaftliche Revolution des 17. Jahrhunderts beruht auf der Überwindung dieses aristotelischen Weltbildes. Und diese wissenschaftliche Revolution des 17. Jahrhunderts bringt ein Denken hervor, das es vorher noch nie gegeben hat. Das heißt, weder in China, Indien noch bei den alten Römern hat es jemals eine Naturbetrachtung, eine Physik gegeben, die aus den Grundsätzen der Mechanik basiert. Das ist das welthistorisch Neue dieses Weltbildes. Und der Kern dieser wissenschaftlichen Revolution besteht also in der Elimination der Magie, des Animismus und des Artifizialismus. Die drei Kernelemente des Denkens der vorindustriellen Welt, die wir ja als Konstituenzien dieses Weltbildes kennengelernt hatten und die wir kennengelernt haben als die Grundbestandteile des präoperationalen Denkens, oder? Als das Weltbild, das aus dem präoperationalen kindlichen Denken hervorgeht. Sie erinnern sich an die Stufentheorie. Präoperationales Denken ist identisch mit dem animistisch-magischen Weltbild. Das Weltbild unterhalb der Stufe der wissenschaftlichen Revolution der Neuzeit beruhte auf diesem kindlich-elementaren, magisch-animistischen Weltbild. Und was wir im 17. Jahrhundert haben, ist die welthistorisch erstmalige Evolution der formalen Operationen. Und diese welthistorische Evolution der formalen Operationen mit dem Weltbild, das aus diesen Denkstrukturen hervorgeht, nämlich dem mechanischen Weltbild, das ist das Kennzeichen dieser Epoche. Wir haben die formalen Operationen kennengelernt als vierte Stufe in der Theorie Piagets in der Entwicklungspsychologie, als die vierte Stufe, die sich ausformt und ausbildet in der Adoleszenz in unserer Kultur. Das heißt, in unserer Kultur, in der Adoleszenz, entwickeln alle Jugendlichen mehr oder weniger das mechanische Weltbild. Man kann es auch so sagen. In der Sek 1 und Sek 2 bildet man das mechanische Weltbild Schritt für Schritt aus. Und zwar selbsttätig. Kraft der Evolution der kognitiven Kategorien, die mit den formalen Operationen auftauchen. Das heißt, was in unserer Kultur mehr oder weniger, ich sage extra mehr oder weniger, jeder Jugendliche durchmacht und was automatisch zu unserer ontogenetischen Entwicklung gehört, ist welthistorisch erstmalig im 17. Jahrhundert passiert. Und zwar nicht, weil Gene aus dem 17. Jahrhundert sich weitergetragen haben und nun in uns stecken, sondern ganz einfach aufgrund der kulturellen Anregung. Sie erinnern sich an das Modell, wie man die Entwicklung höherer geistiger Stufen erklärt. Es ist ein dialektischer Wechselwirkungsprozess von Kulturentwicklung und Geistentwicklung. Und im 17. Jahrhundert in Europa hatten wir hier eine Wechselbeziehung zwischen Kultur und Geistentwicklung, die es den Denkern, den großen Philosophen ermöglichte, dieses formal operationelle Weltbild historisch erstmalig zu formulieren über die Stufe des Aristoteles hinaus. Und wir in unserer Kultur durchlaufen diese Stufen genauso. Jeder von uns ist im Alter von 10 Jahren Aristoteliker. Und jeder von uns, mehr oder weniger, ist im Alter von 15 Jahren Cartesianer. Das ist die Parallele zwischen ontogenetischer, also entwicklungspsychologischer Lebenslauf, entwicklungspsychologischer Entwicklung und welthistorischer Entwicklung. Das heißt, in der Revolution, die durch Descartes, Galilei, Kepler und Newton ausgelöst wurde, findet sich etwas, was für uns heute zum Selbstverständlichen gehört, nämlich durch diese Brille die Natur zu betrachten. Allerdings waren natürlich die Protagonisten dieses Wandels in vielen Bereichen noch sehr stark vom magisch-animistischen Denken geprägt. Also der Isaac Newton hat mehr sich mit Alchemie beschäftigt als mit Mathematik und als mit Physik. Der war mehr noch von den alten magischen, alchemistischen Vorstellungen beherrscht als von den modernen Prinzipien. Er ist also eine Mischfigur. Galilei hingegen war ein Feind der Magie. Das ist also ein Unterschied. Descartes ist auch ein Feind der Magie. Descartes hat mit Alchemie nichts zu tun. Bei Newton, obwohl er eigentlich weiter ist als Galilei und Descartes, finden wir aber noch diese Mischformen. Eine solche Mischform, wie man sie bei Newton findet, würde man im 19. Jahrhundert nicht mehr finden. So etwas gibt es im 19. Jahrhundert nicht mehr. Im 19. Jahrhundert macht kein Physiker noch als Hobby im Nebenerwerb eine Beschäftigung mit den alchemischen Praktiken. Das gibt es im 19. Jahrhundert nicht mehr. Aber man kann sich ja vorstellen, dass diese Übergangsformen und die Personen des Übergangs natürlich noch sowohl vom alten als auch schon vom modernen Denken infiziert sind. Und so ist das ja bei uns auch. Wenn Sie zwischen dem 10. und dem 18. Lebensjahr diesen Übergang vom kindlichen Weltbild zum naturwissenschaftlichen Weltbild durchlaufen, dann ist das ja auch nicht ein für alle Mal erledigt, sondern das ist ja ein schrittweiser Prozess, wo alte Glaubensvorstellungen noch lange neben den neuen Glaubensvorstellungen zu finden sind. Bei Newton zum Beispiel, er ist ja derjenige, der das Gravitationsgesetz in die Physik eingeführt hat, aber er versteht dieses Gravitationsgesetz noch auf der magischen Annahme von okkulten Kräften. Also, dass die Planeten sich anziehen. Das Gesetz der Massenanziehung. Das versteht er noch als eine okkulte Kraft. Während wir die Gravitation natürlich einfach nur als eine Beschreibung eines realen Verhältnisses, realer Verhältnisse ansehen. Aber würde ich auf den Gedanken kommen, in der Gravitation eine magische Kraft zu sehen. Vom Gesichtspunkt des alten Denkens ist es aber ganz selbstverständlich und liegt auf der Hand, dass man die Gravitation natürlich als etwas Magisches sieht. Denn das haben die Naturvölker immer geglaubt, dass Menschen mit magischen Mitteln und Kräften Macht ausüben können auf Objekte und Personen, die von ihnen weit entfernt sind. Liegt also nahe, dass zunächst mal als ein magisches Phänomen zu sehen. Man kann also sagen, dass wir seit dem 17. Jahrhundert einen Prozess der Entzauberung und Relativierung haben. Ein Prozess der Zurückdrängung magischer, animistischer Vorstellungen. Man muss aber sagen, dass dieser Prozess der Austreibung von Animismus und Magie eigentlich erst im 19. Jahrhundert zum Ende gekommen ist und noch nicht im 17. Jahrhundert. Er fängt im 17. Jahrhundert an, aber der Abschluss, den finden wir erst im 19. Jahrhundert. Nämlich erst mit der Entdeckung der Gesetzmäßigkeiten der Evolution des Lebens. Erst mit der Entdeckung der Evolutionstheorie, der Entdeckung der Entwicklung von Kosmos, Lebewesen und Geist. Also als man die Vorstellung hat, dass der menschliche Geist das Produkt der Evolution ist, als man die Vorstellung hat, dass der Mensch als Körper Produkt der Evolution ist, dass der Kosmos auch einem Evolutionsprozess unterworfen ist. Erst durch diese Theorie ist das alte magisch-animistische Weltbild wirklich dann zu Ende. Und das ist ein Prozess, den finden wir erst im 19. Jahrhundert. Die Revolution des 17. Jahrhunderts kennt noch nicht das Evolutionskonzept. Das 18. Jahrhundert auch nicht. Erst das 19. Jahrhundert. Das heißt, man hat im 17. Jahrhundert gedacht, die Natur ist zwar mechanisch und da gibt es keine Magie und keine beseelten Kräfte und Geister, die in der Natur wirken. Aber man hat sich gedacht, der liebe Gott hat die Welt, so wie wir sie vorfinden, geschaffen. Und so wie wir sie vorfinden, ist sie immer gewesen, seit dem Schöpfungstag. Das ist das typische Denken eines Wissenschaftlers aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Gott hat die Welt geschaffen und seitdem ist sie unverändert. Das heißt, mit Beginn der Entstehung der Welt ist auch gleich der Mensch da. Mit der Entstehung, mit der Schaffung, mit der Schöpfung der Erde, des Kosmos, ist gleichzeitig auch der menschliche Geist in voller Kraft und Geltung existent. Man hatte also nicht die Idee einer Entwicklung, sondern so wie ein Uhrwerk geschaffen wird und dann für immer funktioniert, so verstand man auch die Entstehung der Erde. Nicht? Sie wird von Gott geschaffen, aber gleich in der vollendeten Form. Und es findet keine Entwicklung statt. Also es geht ja bei den Naturvölkern so weit, dass die glauben, dass die Steine, so wie die in der Natur herumstehen, oder die Wälder oder die Seen, dass die so sind wie zu Beginn der Schöpfung. Also so radikal wird der Entwicklungsgedanke missinterpretiert, besser gesagt ignoriert, dass man noch nicht einmal sich vorstellt, dass seit Beginn der Schöpfung die Seen von der Größe, Form her sich verändert hätten. Oder die Wälder, oder die Steine. Na, so radikal ist das. Und dieses artifizialistische Denken, dieses Denken der Unveränderlichkeit von Kosmos, Erde und Leben, dieses Denken haben wir bis zum 19. Jahrhundert. Und erst mit dem Untergang dieses statischen Denkens wird das alte Weltbild wirklich vollständig liquidiert. Also eigentlich erst mit Charles Darwin. Das heißt, wenn wir das jetzt in die Konzepte der Entwicklungspsychologie übertragen, die wissenschaftliche Revolution der frühen Neuzeit überwand zwar den Animismus weitgehend vollständig, aber nicht den Artifizialismus. Denn Artifizialismus heißt, Götter, Gott schaffen die Erde und das Leben, produzieren Erde und Kosmos. Das ist Artifizialismus. Der geht also noch nicht unter im 17. Jahrhundert. Der geht erst im 19. Jahrhundert unter. Die wissenschaftliche Revolution veränderte das Verständnis sowohl von der irdischen als auch der himmlischen Physik. Sie ersetzte den hierarchisch und sakral gegliederten Kosmos durch das Universum, in dem in allen Teilen die gleichen Gesetze herrschten. Das ist die große Leistung des Newton. Wir haben ja im alten aristotelischen Weltbild eine Zweiteilung. Himmel, Erde. Ganz unterschiedliche Bereiche, ganz unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten, die da herrschen. Das eine ist sakral, das andere ist profan. Und durch Newton wird diese Unterscheidung aufgehoben zwischen Erde und Himmel, supralunarer und sublunarer Welt. Und mit der Aufhebung dieses Unterschiedes wird der Kosmos zerstört. Es gibt jetzt gar keinen Kosmos mehr und seitdem sprechen wir ja auch vom Universum. Wir sprechen ja heute nicht mehr vom Kosmos, sondern wir sprechen heute vom Universum. Deswegen, ja, weil der Kosmos war eben ein Ort, der von den Göttern regiert wurde, der Himmel, in dem die Verstorbenen sich aufhalten, war eine heilige Sphäre, eine heilige räumliche Sphäre. Das gibt es ja im Universum nicht mehr. Nicht? Der Himmel wird also entsakralisiert, der Kosmos wird zerstört und die Erde verliert ihre Mittelpunktposition. Die aristotelische Theorie der Bewegung beruhte, wie gezeigt, auf den Annahmen einer inneren Kraft des Körpers, auf der Zweiteilung und physischen Begrenzung des Kosmos. Galilei und vor allem Descartes überwanden diese Bewegungstheorie durch die Entdeckung des Trägheitsprinzips. Es besagt, dass ein Körper auf ewige Dauer im Zustand der Ruhe oder der Bewegung verbleibt, solange eine äußere Kraft auf ihn einwirkt. Dieses Prinzip, das heute vollkommen logisch erscheint, vernichtete das animistische Bewegungskonzept und das aristotelische Naturverständnis in allen entscheidenden Hinsichten. Also, wenn wir im Weltraum einem Fußball einen Tritt geben, dann fliegt er ja ewig. Es sei denn, er gerät irgendwann mal auf seiner Reise in das Gravitationsfeld eines Sterns oder Planeten. Ansonsten wird er ja ewig weiterfliegen. Und das ist das Trägheitsprinzip. Und dieses Trägheitsprinzip ist die Bewegungslehre der neuzeitlichen, nämlich mechanischen Physik. Während ja die aristotelische Bewegungstheorie auf dem Gedanken basierte, dass ein Körper sich bewegt, immer aus seiner eigenen inneren Kraft heraus. Die Bewegungslehre des Aristoteles war animistisch. Die Bewegungslehre der modernen Physik ist ja nicht mehr animistisch, sondern durch das Trägheitsprinzip definiert. Der Körper fliegt ewig durch den Weltraum, es sei denn, eine äußere Kraft wirkt auf ihn ein. Da sieht man, wie Bewegungslehre in einer Verbindung steht mit Naturkonzeption. Denn die aristotelische Bewegungslehre gehört einem Kosmos an. Und die neuzeitliche Bewegungslehre gehört dem Universum an. Die Mechanisierung des Weltalls begann mit der Schrift von Kopernikus, De Revolutionibus Orbium Celestium, von der Umdrehung der Himmelskörper auf Deutsch, von 1543. Kopernikus erkannte, dass nicht der Himmel sich täglich um die Erde dreht, sondern die Erde rotiert täglich um ihre durch die Pole verlaufende Achse und sie kreist als Planet jährlich um die Sonne. Diese Erkenntnisse waren jedoch keineswegs ausreichend, um die alten Vorstellungen zu überwinden und die Mechanik gänzlich zu intronisieren. Kopernikus glaubte nämlich noch an die Sphären, Sie erinnern sich, auf der die Sterne verlaufen, und er glaubte auch an die Mittelpunktposition der Sonne. Also bei Aristoteles ist die Erde der Mittelpunkt, bei Kopernikus die Sonne. Deswegen spricht man nicht vom geozentrischen, sondern vom heliozentrischen Weltbild. Wir haben aber inzwischen erkannt, dass das heliozentrische Weltbild nun auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber so hat man eben versucht, ein neues Bezugssystem einzuführen auf der Basis jetzt des Sonnensystems. Und später erkennt man eben, dass das Sonnensystem auch nur ein System unter unendlich vielen, unter Milliarden anderer Sonnensystemen auch noch ist und kann also nicht mehr der Sonne in unserem Planetensystem die Mittelpunktposition im Universum zuschreiben. Kopernikus war auch noch von Astrologie und von den himmlischen und magischen Einflüssen der Sterne überzeugt. Von einer Mechanik des Himmels kann man aber erst dann sprechen, wenn nicht mehr geglaubt wird, dass die Planeten als beseelte, intelligente und göttliche Wesen vernünftigen Kreisbahnen folgen. Diesen entscheidenden Schritt findet man in der Biografie Johannes Keplers. In seiner Schrift Mysterium Cosmographicum erklärt Kepler die Bewegung der Planeten noch durch die Kraft ihrer Seelen, die sie treiben und lenken. Das heißt, in seiner Frühzeit war Kepler noch Animist. Und in der Spätzeit, nämlich in seiner Schrift Epitome, verwirft er den Animismus und behauptet, dass materielle und mechanische Kräfte zur Erklärung der Bewegung der Sterne vollkommen ausreichen. Indem er den Animismus leugnet, musste er als erster Denker eine Anziehungskraft annehmen, um eine Mechanik des Himmels behaupten zu können. Zitat Kepler: Mein Ziel hierbei ist es zu zeigen, dass die himmlische Maschine nicht eine Art göttlichen Lebewesens ist, sondern gleichsam ein Uhrwerk. Er vergleicht das Universum mit einem Uhrwerk und sagt in Klammern: Wer glaubt, dass die Uhr beseelt ist, der überträgt die Ehre des Meisters auf das Werk. Jetzt denkt mal, was schreibt ihr da für eine läppische, unsinnige Formulierung dahin? Können Sie sich vorstellen. Ein Mensch aus einem Naturvolk, mit einer Uhr konfrontiert ist, sieht die natürlich zunächst mal als Lebewesen. So manches Bäuerlein in Europa wird die Uhr zu dem Zeitpunkt noch als ein Lebewesen verstanden haben. Das heißt, man muss das ja immer in diesen historischen Kontext stellen. Also, er sagt weiter: Insofern darin nahezu alle die mannigfaltigen Bewegungen von einer einzigen, ganz einfachen magnetischen Kraft besorgt werden, wie bei einem Uhrwerk alle die Bewegungen von dem so einfachen Gewicht. Und das ist die Formulierung, in der zum ersten Mal das Universum auf mechanischer Grundlage verstanden wurde. Und zwar, ich würde sagen, in einer mustergültigen Formulierung. Also man kann das nicht plastischer und prägnanter formulieren. Man kann es vielleicht wohl, aber so reicht es auch. Also die Sterne bewegen sich nicht mehr, weil in ihnen eine Kraft ruht, weil sie selbst sich bewegen wollen und bewegen sollen, sondern die Sterne wollen gar nichts. Und die Sterne bewegen sich überhaupt nicht auf eigener Kraft, sondern die Sterne und Planeten bewegen sich nur deshalb, weil auf ihnen eine äußere Kraft wirkt, und das ist die Anziehungskraft, und das ist das Gesetz der Massenanziehung. Und das hat Kepler formuliert und damit der ganzen Vorstellung, dass der Himmel ein göttlicher Raum ist, in dem Götter als Personen, als beseelte Personen herumlaufen, das wird verabschiedet mit dieser einfachen Formulierung. Das ist doch für uns sehr interessant, weil wir ja gar nicht auf den Gedanken kommen würden, dass Menschen dies anders sehen könnten. Für uns ist das ja so selbstverständlich, wir würden nicht mehr auf den Gedanken kommen, dass Menschen dies anders wahrnehmen könnten. Und jetzt sehen wir, das ist keine 400 Jahre her, dass Menschen so denken können, dass Menschen das Weltall und den Nachthimmel in dieser Form wahrnehmen können. Wenn Himmel und Welt maschinenartig aufgefasst werden, dann wird der Himmel zu einem zusammengesetzten System, das aus isolierbaren Teilen besteht, die äußerlich aneinandergefügt sind. Das Verhalten der Elemente ergibt sich aus dem Gesamtsystem, in dem sie einen Platz einnehmen, der durch die anderen Elemente bedingt ist. Die Ableitung des Verhaltens der Elemente aus der Platzierung im Gesamtsystem erübrigt sowohl die Vorstellung von einer beseelten Eigenaktivität als auch einer moralischen Norm. Jetzt verhalten sich die Sterne und Planeten wie Elemente in einem Gesamtsystem und werden durch die Positionierung und Platzierung im Gesamtsystem in ihrem Verhalten und in ihren Bewegungen bestimmt. Jetzt brauche ich also nicht mehr das Modell des Feldherrn, der seinen Soldaten die Befehle gibt. Vorher wurde das Weltall verstanden als eine Armee, in der ein Feldherr seinen Soldaten Befehle gibt, wie sie sich zu bewegen haben. Wenn man das in diesem Bild ausdrücken will. Und jetzt haben wir hier die Forschung, nein, da ist niemand, der Befehle gibt und da ist auch niemand, der gehorcht. Sondern draußen im Universum, da gibt es überhaupt keine Geister und überhaupt keine Götter. Das Universum, da hat man im Grunde schon die Vorstellung, das ist tot. Das Universum ist tot. Und erinnern Sie sich mal daran, als Kind oder als Jugendlicher, sind wir alle durch diese Phase gegangen, ich kann mich daran sehr gut erinnern, durch diese Phase gegangen, wie man erkannt hat, dass das Universum tot ist und dass die Bewegung der Sterne und Planeten überhaupt nichts mit absichtlichen Bewegungen zu tun haben und überhaupt nichts mit Moral zu tun haben und überhaupt nichts zu tun haben mit göttlichen Planungen und Eingriffen. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Und das ist gleichzeitig die Erkenntnis, dass das Universum tot ist. Ich spreche jetzt nicht davon, ob es Aliens im Weltraum gibt, sondern ich spreche von der Bewegung der Sterne und Planeten. Und dazu brauchen wir eben keine lebendige Kraft. So, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz diese Schritte vergewärtigen. Das sind im Grunde die wesentlichen Schritte, die zur mechanischen Revolution geführt haben. Nach Kopernikus steht nicht mehr die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt. Der Himmel dreht sich nicht mehr um die Erde, sondern die Erde rotiert täglich um die Achse und sie kreist jährlich um die Sonne. Glaubt aber weiter in Astrologie und verehrt die Sonne als göttliches Wesen. Das tut er wirklich. Meint er ganz im Ernst. Johannes Kepler verwirft als erster den Animismus der Planetenbewegung und sieht zum ersten Mal das Universum als Uhrwerk, als Maschine. Aber nicht Kepler, sondern Giordano Bruno und Galileo Galilei überwinden die antik-mittelalterliche Forschung von der Begrenztheit des Himmelsgewölbes, nicht, dass also Kosmos begrenzt ist, von Seiten hin, von Rändern hin, und formulieren die Vorstellung vom unendlichen Universum. Der erste Kosmologe oder Philosoph, der das allerdings schon gesagt hat, war Nikolaus Cusanus. Der hat schon die Idee vom unendlichen Universum. Isaac Newton, 1687, gilt als Vollender der frühen neuzeitlichen Naturwissenschaft und Astronomie. Das Programm von Galilei, der Entwurf einer Kosmologie auf der Grundlage des mechanischen Weltbildes, wurde von Newton in seiner Philosophiae Naturalis Principia Mathematica von 1687 zur Vollendung gebracht. Mit der Newtonschen Revolution ist der Untergang der antiken und mittelalterlichen Kosmologie und des animistischen, finalistischen Weltbildes besiegelt. So ist es in der europäischen Kultur, im Rest natürlich nicht. Newton wies nach, dass die elliptischen Umlaufbahnen der Planeten sich aus zwei Bewegungen zusammensetzen. Die eine erwächst der Trägheit, wie beschrieben, die verursacht, dass die Planeten in ihrem Drang zu einer geradlinig gleichförmigen Bewegung in einer tangential an die Umlaufbahn angelegten Linie vorzufliegen neigen. Die zweite Bewegung lässt sich auf die Gravitation zurückführen und zieht die Planeten ins Zentrum des Sonnensystems. Alle himmlischen und irdischen Körper neigen dazu, sich geradlinig und gleichförmig fortzubewegen oder in Ruhe zu verharren. Hatten wir auch schon. Alle Körper erfahren also eine gravitationsbedingte wechselseitige Anziehung. Die Gravitation ist eine universelle Kraft, deren Stärke in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis zur Entfernung der betreffenden Körper steht. Das heißt, im Universum Newtons gibt es keine qualitativ-physikalischen Unterschiede mehr zwischen Himmel und Erde. Astronomie und Physik verschmelzen zu einer Einheit. Das Universum Newtons kennt keine Zwecken und keine Absichten, sondern bis auf die Ausnahme des Eingreifen Gottes nur materielle Ursachen. Die Zeit wird metrisch und unendlich und der Raum wird homogen und quantitativ. Das heißt, es gibt keine Unterschiede mehr zwischen Räumen, sondern die Räume unterliegen alle den gleichen Gesetzmäßigkeiten, sie lassen sich alle gleichermaßen beschreiben. Die Zeit ist überall gleich und die Zeit ist metrisch, die Zeit ist linear und die Zeit ist unendlich. Und die Unterschiede zwischen den Zeiteinheiten ruhen auf gleichen Abständen. Das sind alles Errungenschaften des formal-operationalen Denkens. Dass man den Raum in dieser Form als gleichförmig versteht, dass man die Zeit in dieser Form als metrisch und gleichförmig versteht, das kann man erst auf der Stufe der formalen Operationen. Das können wir erst nach dem 10. Lebensjahr. Das Zeiterleben, das Zeitgefühl, genauso wie die Raumwahrnehmung und die Raumkoordination unterhalb der Stufe des formalen Operationen unterliegen anderen Gesetzmäßigkeiten. Und so findet man das auch in der Geschichte der Physik wieder. Das Denken, das Wahrnehmen und Erfahren von Raum und Zeit bei Naturvölkern und alten Völkern ist anders. Es ist nicht linear, es ist nicht metrisch, es ist nicht kontinuierlich. Bei Newton haben wir die ganze Physik entwickelt auf der Grundlage der Kategorien, die Piaget als Formaloperation beschrieben und dargestellt hat. Die Uhr wurde zum anschaulichen Beweisstück der neuen Philosophie und zum Modell ihrer Erklärung. Uhren waren ab 1350 in allen größeren Städten Europas zu finden. Die verschiedenen Teile, so spricht Boyle von der Royal Society of London, aus denen diese ungewöhnliche Maschine besteht, sind so konstruiert und werden solcher Art in Bewegung gesetzt, dass jeder Teil obwohl die zahlreichen Räder und sonstigen Teile ganz unterschiedliche Bewegungen ausführen. Und dies ohne irgendein Wissen oder einen Plan vom Ganzen zu besitzen, dennoch seinen Part gemäß dem jeweiligen Zweck erfüllt, zu dem er bestimmt ist, und dies mit einer Regelmäßigkeit und Gleichförmigkeit, als wüsste er um seine Aufgabe und wäre stets darum besorgt, dieser Pflicht nachzukommen. Müssen sich jetzt da wieder in diese Gedankenwelt reinsetzen. Wir haben hier Philosophen, die zum ersten Mal erkennen, dass mechanische Gebilde so funktionieren, als wenn sie Lebewesen wären. Und die sich jetzt darüber Gedanken machen, dass es aber keine Lebewesen sind und dass sie trotzdem so funktionieren. Eine Maschine ist ja ein Apparat, der scheinbar zweckhafte Übungen ausführt, der scheinbar etwas absichtlich macht und ein absichtlich produziertes Ergebnis herstellt. Tut er aber nicht, sondern die Maschine will gar nichts. Aber das muss ein Mensch erstmal verstehen. Das ist schwierig. Das ist der Grund, warum die Indianervölker und Schwarzafrikaner im 19. Jahrhundert und auch später die Eisenbahn und Maschinen natürlich immer als Lebewesen gesehen haben. Das waren für die Lebewesen. Die konnten sich nicht vorstellen, dass eine Maschine sich bewegen kann, ohne dass ein Geist in ihr drin sitzt. Sie haben Feuer in der Dampfmaschine verstanden als sozusagen den Feuerteufel, nicht? Als die Person, die das Vehikel in Gang setzt. Sie haben das eben animistisch verstanden, als eine Person verstanden. Sie erinnern sich übrigens auch noch an diesen einen Usbeken, den ich vorgestellt hatte aus der russischen Befragung, der ja auch Autos so verstanden hat. Nicht? Das Feuer im Auto, das hat er ja nicht verstanden wie wir, sondern als eine lebendige Kraft, die das Auto in Bewegung setzt, so wie der Reiter ein Pferd zum Galoppieren bringt. Die Uhr ist eine Maschine, die von einem Schöpfer hergestellt wird. Obwohl die Uhr unbelebt ist, scheint sie doch die Zielorientiertheit eines bewusst handelnden Wesens nachzuahmen. Wer nicht wüsste, dass ein Handwerker sie hergestellt hätte, könnte zunächst annehmen, die Uhr sei selbst intentional handelnd und Normen befolgend. Die neuen Philosophen versuchten mit Erfolg, das Maschinen- und Uhrenmodell zunächst auf das Universum anzuwenden. Der Himmel war eine von Gott angefertigte Maschine, das muss man also sagen, nicht? Eben, wenn man die Natur und also das Universum als eine Maschine versteht, dann muss es ja auch jemanden geben, der diese Maschine hergestellt hat. Die Maschine stellt sich ja nicht von selbst her. Und deswegen haben die Philosophen des 17. und 18. Jahrhunderts felsenfest angenommen, dass dies auch ein Beweis Gottes ist. Das ist also ganz interessant. Die Mechanisierung der Natur hat nicht zum Atheismus geführt, sondern die Mechanisierung der Natur, die Entzauberung der Natur, die Vertreibung der Geister und Götter aus dem Kosmos, war für diese Philosophen ein Beweis dafür, dass es einen Schöpfergott geben muss. Aber was macht dieser Schöpfergott? Der Deus Otiosus. Nach der Schöpfertat legt er sich erstmal schlafen und macht gar nichts mehr. Nicht? Der braucht ja nur die Maschine einmal geschaffen zu haben und dann funktioniert die Maschine von selbst. Und dann kann also der liebe Gott sich in sein Himmelbett legen und warten bis zum jüngsten Tag. Das ist die theologische Konzeption des 17. und 18. Jahrhunderts, während die theologische Konzeption vor der mechanischen Revolution natürlich anders war, weil da der liebe Gott natürlich ständig aktiv war. Was hat er nämlich gemacht? Alles. Na, wenn Sie über einen Baumstumpf gestolpert sind, waren Geister und Götter aktiv. Wenn Sie eine Reise erfolgreich geschafft haben, geht das nicht ohne Einwirken des Gottes und so weiter und so fort. Der liebe Gott hat vorher letztlich alles verantwortet und alles verursacht, was passiert. Jetzt in der mechanischen Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts ist Gott für den täglichen Lauf des Lebens und für die täglichen Aktivitäten überflüssig. Man braucht Gott nicht mehr, um den Lauf der Welt, die politischen Ereignisse, Geschehen im Himmel, politische, soziale Geschehen auf der Erde zu erklären. Gott ist jetzt innerweltlich überflüssig und zieht sich zurück auf die Schöpfungstat am Anfang der Welt. Das ist der Unterschied zwischen der Theologie der Philosophen der frühen Neuzeit und der Theologie der Kulturen unterhalb der Stufe der mechanischen Philosophie. Für Denker wie Boyle, Galileo und Descartes war das Maschinenmodell das Erklärungsmodell für natürliche Prozesse schlechthin. Der Gegensatz dieser Philosophen zum Anthropomorphismus und Animismus der aristotelischen Philosophie war ihnen ganz bewusst und wurde polemisch ausgetragen. Also sie haben von sich angenommen, dass sie viel intelligenter sind und viel cleverer sind als Aristoteles und diese mittelalterlichen, scholastischen Philosophen und haben sich über die bitterlich lustig gemacht. Also wie so kleine Kinder, die haben die gar nicht ernst genommen, sondern als Deppen dahingestellt. Ist ja auch ganz interessant. Das heißt, das war denen von Anfang an bewusst, dass sie eine höhere Stufe des Denkens erreicht hatten. Das heißt, dieses Resultat und dieses Urteil ergibt sich nicht erst aus dem Nachhinein, das heißt aus unserer heutigen Betrachtung, erst recht dann, wenn wir diese Betrachtung entwicklungspsychologisch anstellen, sondern den ersten Philosophen dieser Bewegung war das bewusst, war das klar, dass sie etwas Neues gebracht und geschaffen haben. Animistische Erklärungen galten in den Augen von Descartes und seinen Geistesverwandten als vorwissenschaftlich und überholt. Es galt den mechanischen Philosophen als kindisch und abergläubisch, galt als Götzenverehrung. In mittelalterlicher Manier natürlichen Phänomenen Zwecke, Ziele und Bewusstsein zuschreiben zu wollen. Eine wissenschaftliche Erklärung wurde jetzt synonym mit mechanischer Erklärung. Die Maschinenmetapher diente dazu, der Natur den Schleier des Mystischen, Magischen, Unvorhersehbaren zu nehmen und sie zu begreifen und zu beherrschen. Gott wurde nicht überflüssig auf seine Schöpfungstat, konnte die frühe Neuzeit keinesfalls verzichten. Die Denker hielten es natürlich für vollkommen ausgeschlossen, dass die Maschine des Universums ein Produkt historisch kausaler und damit auch zufälliger Entwicklung hätte sein können. Erst die Entdeckung der Evolution von Kosmos und Leben ließ den Schöpfer Gott überflüssig werden. Die frühe Neuzeit glaubte vielmehr, dass die Welt, so wie man sie vorfand, von einem Schöpfer und Mechaniker Gott hergestellt worden war. So wie eine Uhr sich nach ihrer Herstellung nicht verändert und bis zu ihrer Zerstörung weiter funktioniert, wenn sie regelmäßig aufgezogen wird, so glaubte man auch, dass das Universum mit Himmel, Erde, Lebewesen und Menschen sich seit dem Tag der Schöpfung nicht verändert hätte. Eine Maschine kennt keine Entwicklung, sondern nur einen programmatischen Ablauf. Nicht also aus einer Maschine, die den Opel Vectra herstellt, wird ja keine Maschine aus eigener Kraft und Selbsttätigkeit, die Mercedes-Benz herstellt. Das geht eben nicht. Da müssen Mechaniker die entsprechend umrüsten. Und so hat man das auch verstanden. Wenn ich das Universum als Maschine verstehe, dann macht diese Maschine immer dieselben Bewegungen, wie zu dem Zeitpunkt, als man sie gerade geschaffen und kreiert hatte. Das Maschinenmodell des Universums erzeugt also keinen Atheismus. Im Gegenteil, das Maschinenmodell, das keinen Platz für historische Entwicklung und Erklärung ließ, bewies den Denkern die notwendige Existenz des Schöpfergottes. Eine Maschine ist kein Zufallsprodukt, sondern Resultat von intelligenter Planung und Fertigung. Gott hatte aber die Tendenz, sich nicht dauernd in die Schöpfung einzumischen, sondern eher schon, sich nach der Schöpfungstat auszuruhen. Das Wesen einer Maschine besteht schließlich darin, nach ihrer Fertigung eigenständig zu funktionieren. Da die Welt eine Maschine war, konnte sie zumindest weitgehend ohne göttliche Eingriffe funktionieren. Während Thomas Hobbes glaubte, Gott hätte die Uhr des Universums nur einmal aufgezogen, nämlich zu Beginn der Schöpfung, sie würde seither als perfekte Maschine funktionieren, meinten Newton und Boyle, Eingriffe Gottes seien von Zeit zu Zeit zumindest notwendig, um die Regelmäßigkeit der Naturvergänge sicherzustellen. Der mechanischen Physik entsprach eine deistische Religion mit einem abstinenten Gott. In der neuzeitlichen Naturwissenschaft hat Gott also die Tendenz, sich auf den Schöpfungsakt des Universums zurückzuziehen und dieses dann nach dem eingebauten Programm funktionieren und existieren zu lassen. Die neuzeitliche Naturwissenschaft könnte man in der Sprache der Entwicklungspsychologie so charakterisieren. Der Artifizialismus zieht sich auf die Produktionsebene zurück und der Animismus wird beseitigt. Während ja vorher der Animismus die Bewegung des Universums erklärte und der Artifizialismus ständig manifest war in der Magie. Gott hat immer gesorgt dafür, ob es regnet, schneit, die Sonne scheint. Das wird jetzt überflüssig. Die Philosophen glauben jetzt nicht mehr, dass man den lieben Gott braucht, um Regen und Sonne zu erklären. Das kann man jetzt durch die Mechanik des Himmels selbst. Was ist der Unterschied? Na, man kann also so sagen, vor der mechanischen Philosophie war Gott gleich Natur. Gott war immer in der Natur, Gott hat die Natur erklärt, alles, was passiert. Jetzt in der Mechanik verbindet sich der Deismus mit der Mechanik. Die Theologie wird zum Deismus und verbindet sich mit der Mechanik. Eine deistische Philosophie ist eben eine Theologie, die Gott versteht als von der Erde, vom Leben abgerückt und abgehoben. Eine deistische Theologie. Das aristotelisch-mittelalterliche Verhältnis von Mechanik und Physik wird völlig verändert. Im krassen Gegensatz zur animistischen Physik, in der für mechanische Abläufe kein Platz war, wird in der Neuzeit die Mechanik als Wissenschaft von den Maschinen mit Physik als Wissenschaft von der Natur schlichtweg gleichgesetzt. Es war Galilei, der gegen die aristotelische Auffassung von der Mechanik als einer Überlistung der Natur behauptete, Mechanik und Natur seien konform. Mechanische Erklärung und Naturerklärung fallen zusammen. Das mechanistische Erklärungsprinzip ist nichts anderes als das Erklärungsprinzip der natürlichen Vorgänge. Immer daran denken, für Aristoteles war die Physik identisch mit Biologie. Die Physik, die Lehre der Körper, war eine Lehre der Lebewesen, weil die Körper Lebewesen waren. Deswegen war bei Aristoteles die Physik eigentlich Biologie. Und eine Mechanik gab es gar nicht in der Physik. Die Mechanik hatte in der Wissenschaft des Aristoteles keinen Platz, weil sie die Lehre von den widernatürlichen Bewegungen war, die Lehre von den erzwungenen Bewegungen. Und erzwungene Bewegungen können nicht die natürlichen Bewegungen sein, die wir in der Natur feststellen. Deswegen gehörte die Mechanik nicht zur Wissenschaft, nicht zur Naturwissenschaft, sondern zur Ingenieurskunst. In der mechanischen Philosophie des 17. Jahrhunderts wird aber Physik und Biologie getrennt und die Physik wird gleichgesetzt mit der Mechanik. Und man kann alle Dinge gleichsetzen mit mechanischen Erklärungen. Bei Descartes geht das sogar so weit, dass er auch die Biologie der Mechanik zurechnet. Das heißt, bei Descartes finden wir eine Gleichsetzung von Physik und Mechanik. Wobei die Physik auch die Biologie umfasst. Denn Descartes ist der Auffassung, dass man auch die Bewegung der Tiere und den Körper des Menschen verstehen kann, als ausschließlich mechanischen Gesichtspunkten zugehörig. Kreislauf und Nervenbahn waren der Sicht von Descartes Dinge, die aus Mikromaschinen zusammengesetzt seien und rein mechanisch funktionierten. Descartes entwickelte einen großen Ehrgeiz darin, natürliche Phänomene wie Lebewesen, Pflanzen und andere Gegebenheiten rein mechanisch zu erklären. Er machte nur vor einem Phänomen Halt, vor dem menschlichen Geist. Seine Unterscheidung von res cogitans, das denkende Ding, und res extensa, das ausgedehnte Ding, ist so gemeint, dass alle Dinge, die wir sehen, ausgedehnte Dinge sind, mit der Ausnahme des menschlichen Geistes. Descartes kennt das menschliche Bewusstsein in grober Vereinfachung und Verkürzung nur als denkendes Ding. Dementsprechend gibt es kein tierisches Bewusstsein und natürlich auch keinen tierischen Geist, sondern Tiere sind nach Descartes Maschinen, nämlich ausgedehnte Dinge, während der menschliche Geist nicht den Gesetzen der Mechanik und der Materie unterliegt. Descartes sah die Zirbeldrüse als das Organ, wo der Geist mit dem menschlichen Körper in Kontakt tritt. Das muss ich ein bisschen erläutern. Also der hat wirklich geglaubt, Tiere sind Maschinen. Also so wie ich mit meinen Fingern das Piano bediene, so quietscht auch eine Maus, wenn ich einen Tritt gebe. Also ein Tier ist eine Maschine. Und es gibt kein tierisches Bewusstsein, sondern es ist eine Illusion, dass Tiere ein Bewusstsein haben. Tiere haben kein Bewusstsein, Tiere haben keinen Geist. Und Tiere sind einfach Dinge. So wie Uhren. Interessant. Im Mittelalter wäre nie einer auf diesen Gedanken gekommen. Bei den Naturvölkern wäre nie einer auf so einen verrückten Gedanken gekommen. Völlig ausgeschlossen. Eine ganz kurze Periode in der Entwicklung des menschlichen Geistes, in der Menschen solche abstrusen Theorien hatten. Ich sage, notwendig hatten. Also ich hatte diese Denkperiode auch, ich würde sagen, mit etwa 14 Jahren. Das ist in sich logisch. Das ist ein evolutionärer Schritt, der in sich logisch ist. Wenn man versucht, den menschlichen Geist zu entwickeln und als ein spezifisches Phänomen zu verstehen, in solider Abhebung und Abgrenzung von der Natur, behaupte ich, ist das ein logisch notwendiger Schritt, durch diese Phase zu gehen. Heute würde niemand mehr, hoffe ich jedenfalls, auf diese komischen Gedanken des Descartes kommen, dass Tiere kein Bewusstsein haben, dass Tiere Maschinen sind. Nicht? Das ist, wir wissen heute natürlich, übrigens, gerade durch die Evolutionstheorie, dass es natürlich eine Verbindung gibt zwischen dem tierischen Bewusstsein und dem menschlichen Bewusstsein. Würde ich auf den Gedanken kommen, Tiere, Affekte, Emotionen, Instinkte und andere Dinge zuzusprechen und eben auch eine Form des Erlebens und des Erfahrens. Nicht? Wir würden nicht auf den Gedanken kommen. Aber wir wissen natürlich, dass es da eine Verbindung gibt zwischen Tier und Mensch, wo der menschliche Geist einfach nur eine geistige Höherentwicklung ist des tierischen Bewusstseins, aber nicht, dass der menschliche Geist einzig dasteht und dem gegenüber alle Tiere eigentlich nur Dinge sind. Jetzt sieht man diese einseitige Zuspitzung bei Descartes auch darin, dass er den menschlichen Geist eigentlich nur als ein reflektierendes, logisches Denken versteht. Das heißt, es gibt bei Descartes nicht so etwas wie Bewusstseinsstufen. Also er hat keine entwicklungspsychologische Betrachtung. Sondern Descartes hat die Auffassung, direkt im Gegensatz zur Entwicklungspsychologie, dass auch der Säugling eigentlich schon alles weiß und alles drauf hat. Die Idee des Todes, die Idee Gottes, die Idee der Unsterblichkeit, der Freiheit und so weiter, das weiß alles schon der Säugling. Das muss Descartes annehmen. Warum? Weil für ihn ja der Geist immer nur in der Einzahl gegeben ist, als eine invariante, transzendentale Struktur, die nicht der Entwicklung unterliegt und die auch eigentlich nicht zum Universum gehört. Denn es ist ja die Zirbeldrüse, wo der eigentlich fremde Geist, ja, mit dem menschlichen Körper in Verbindung steht, aber eigentlich gar keine wirkliche innere Verbindung dazu hat. Auch das finde ich als einen logischen Schritt wissenschaftsgeschichtlich gesehen. Aber trotzdem natürlich aus heutiger Perspektive naiv, albern und scholastisch, merkwürdige Konstruktion. So, das heißt, für Descartes zerfällt die Welt in zwei Bestandteile. Die ausgedehnten Dinge und den menschlichen Geist. Und den menschlichen Geist gibt es nur in der Einzahl in einer Form. Also so wie es bei Aldi nur eine Sorte, Würstchen gibt. Da gibt es wahrscheinlich zwei, aber gehen wir mal davon aus, es gibt eine. Also es gibt es nur in einer Form. Und auf der anderen Seite haben wir die ausgedehnten Dinge. Was meint das jetzt? Er meint damit eben, dass sich die Dinge nur dadurch unterscheiden, in Länge, Größe, Breite. Die Dinge haben nicht mehr was? Eine Form, wie bei Aristoteles. Bei Aristoteles hatten die Dinge, die Stoffe, er sprach ja nicht von Dingen, sondern von Stoffen, eine Form. Und das ist animistisch zu verstehen. Das war eine Seele, die die Körper angetrieben hat. Bei Descartes haben aber die Körper keine Seele mehr. Und deswegen ist er nicht mehr animistisch. Sondern die Dinge sind einfach nur noch ausgedehnt. Das heißt aber, die Dinge sind tot. Descartes ist der Erste, der den Begriff des Dings erfunden hat. Descartes ist der Erste, der gemerkt hat, dass es Dinge gibt. Descartes ist der Erste, der Gegenstände kennt. Das ist für uns heute völlig selbstverständlich, weil wir natürlich zwischen Dingen und Geist unterscheiden. Aber die alten Völker, für die war ja in den Dingen auch immer noch ein Geist oder ein Geist hat sie bewegt, eine Force Vitale. Bei Descartes gibt es jetzt hier zum ersten Mal das dualistische Weltbild. Hier Geist, da Dinge. Hier denken, da sein. Hier Subjekt, da Objekt. Während ja in der Welt vorher diese beiden Bereiche konfundiert waren. Nicht? Jeder Stein, der den Berg runterrollte, hatte in sich eine Kraft, die ihn dazu bewegte, runterzurollen, so wie eben kleine Kinder einen Hügel runterrollen wollen. Nicht? Jeder Fluss hat sich vorher bewegt, weil er sich bewegen wollte, weil der Flussgeist ihn dazu animiert hat. Da gibt es also noch nicht die Zweiteilung von Res Extensa und Res Cogitans. Zweiteilung, Dualismus von Geist und Materie. Dualismus von Geist und Materie ist also eine Erfindung dieser mechanischen Philosophie der Neuzeit. Man merkt, die Natur wird entseelt, entgeistigt, entsakralisiert. Und Descartes ist der Protagonist dieser mechanischen Philosophie. Mehr als die anderen. David Hume war 1738 einer der ersten Denker, der die menschliche Psyche und seelische Veränderung als mechanische Bewegung zu konzipieren suchte. Jetzt wird also auch die Psychologie mechanischen Gesichtspunkten unterworfen und zugeordnet. Jetzt versteht man über Descartes hinaus auch den Geist, den menschlichen Geist, nicht mehr als eine immaterielle Kraft, sondern bei Hume, Hobbes und im 19. Jahrhundert bei Herbert, wird die Psyche auch als ein mechanisches Gebilde verstanden. Und das ist nochmal eine weitere Steigerung. Müssen Sie sich ja vorstellen, bei Descartes hat der Geist noch gewissermaßen etwas Außerweltliches. Er hat noch in sich, ich möchte sagen, die alte Kraft und die alte spirituelle Vorstellung, die man bei den Naturvölkern auch findet. Nicht? Also Geist gewissermaßen als Seele. Geist zu verstehen als etwas, was nicht zum Körper gehört, sondern nur additiv und zufällig mit dem Körper in Kontakt tritt. Dazu noch über die Zirbeldrüse. Descartes versteht aber Geist nicht als den Gesetzen der Mechanik unterworfen. Und später ist man dann dazu übergegangen, auch den Geist mechanischen Gesetzmäßigkeiten unterworfen zu verstehen. Descartes' Differenzierung von Res Cogitans und Res Extensa führt zu einer Gegensetzung von Geist und Körper. In der Res Extensa gibt es keinen Geist. Der Geist ist nur ein denkendes Wesen und Denken ist unkörperlich. Auch das hätten sich die Naturvölker nicht vorstellen können. Für Naturvölker ist Denken immer ein körperlicher Vorgang. Weil man ja nicht zwischen Denken und Sein unterscheidet, zwischen Geist und Materie. Geist ist immer sowohl ein spiritueller als auch ein materieller Prozess. Erinnern Sie sich, die Kinder und die Naturvölker denken, dass das Denken Luft ist. Eine Wolke, Atem, immer auch eine materielle Form hat. Wenn ich mich mit jemandem austausche, dann hört er meine Worte, aber diese Worte werden verstanden als materielle Dinge, die sozusagen von Person zu Person rüberwandern. Bei Descartes ist aber das Denken unkörperlich. Auch das ist eine in sich logische, wissenschaftshistorische Entwicklung, das Denken als unkörperlich zu verstehen. Wo der Geist ist, da kann kein Körper sein und Körper haben keinen Geist. Geist existiert nur als Denken im Mensch und in Gott. Alle anderen Formen von Bewusstsein, wie zum Beispiel bei Tieren, sind ein Missverständnis, denn es handelt sich dabei um mechanische Prozesse. Indem Descartes die natürlichen Gegenstände als ausgedehnte Dinge ohne Geist und Bewusstsein definiert, werden Gestalt, Größe, Lage und Bewegung zu den konstitutiven Merkmalen der Gegenstände. Natur besteht nur aus Materie und diese ist immer ausgedehnt. Materie und Ausdehnung werden zu Synonymen. Natur ist also das insgesamt ausgedehnter Materie, in der kein Geist mehr wirksam ist. Das ist die Austreibung des Animismus aus dem Naturverstehen. Descartes liefert damit eine Theorie der Materie und der Grundbestandteile des Universums und der Natur. Diese Materie hat keine Form mehr wie bei Aristoteles und ist kein Abbild einer Idee wie bei Platon. Diese Materie hat weder ein teleologisches Prinzip noch eine Seele. Sie ist einfach ein ausgedehntes Ding. In einem gewissen Sinn hat Descartes damit den modernen Begriff Ding entwickelt. Also dass ein Glas einfach nur ein Ding ist und sonst nichts, das für uns heute selbstverständlich ist, das war eben im 17. Jahrhundert eine Erfindung, die uns heute aber als völlig selbstverständlich erscheint. Und wir können uns nicht vorstellen, dass es je Menschen gegeben hat, die das anders gesehen haben. Und so wird jetzt auch klar, dass dieses Naturverständnis natürlich gegen den Geisterglauben und gegen die Magie gerichtet ist. Denn Geisterglaube und Magie beruht ja gerade darauf, dass in den Dingen immer auch magische Kräfte und Geister wirksam sind. Nach Boyle existierten in der Natur nur Materie und Bewegung. Mechanische Naturerklärung hieß Größe, Gestalt, Anordnung und Bewegung der materiellen Bestandteile der betreffenden Dinge zu bestimmen. Nichts Okkultes durfte ins Spiel gebracht werden, wenn man über Materie und Bewegung sprach. Der Dingbegriff und der Materialismus sollten Auffassungen falsifizieren, denen zufolge die Natur von Seelenkräften und Geistern beherrscht wird. Fasst man diese Konsequenzen der wissenschaftlichen Revolution der Neuzeit zusammen, dann lässt sich zunächst feststellen, dass das Maschinenmodell der Natur im Vordergrund steht. Natürliche Phänomene werden zu Dingen, die den Gesetzen von Stoß und Druck unterliegen, demnach keine inneren Motive und Ziele haben. Damit wird die Vorkausalität liquidiert und es bleibt allein die empirische Kausalität übrig. Sehen Sie sich daran. Die Vorkausalität ist dadurch bestimmt, dass die kausalen Vorgänge immer auch psychologische Vorgänge sind, die nach moralischen Ordnungen handeln. Auf dem Begriff der Vorkausalität beruht das alte Naturverständnis. Das mechanische Naturverständnis kennt aber nur noch die empirische Kausalität. Wenn ich die Naturkräfte nicht mehr als vergeistigt und als beseelt ansehe, ziehe ich aus der Kausalität schon mal den psychologischen Faktor heraus. Und wenn ich aus der Kausalität den psychologischen Faktor herausgezogen habe, habe ich logischerweise auch den moralischen Faktor herausgezogen, weil nur beseelte, personale Wesen sich moralisch verhalten können. Ziehe ich also aus der Natur den Geist und die Seele heraus, ziehe ich aus ihr auch heraus die Moral. Und übrig bleibt die empirische Kausalität, die mechanische Kausalität. Das heißt, der Begriff des Dings beruht auf der empirischen Kausalität, beruht auf der Austreibung und Vertreibung der Vorkausalität. Ist das verstanden? Oder haben Sie dazu noch eine Frage? Und wenn ich die empirische Kausalität als Grundlage des Weltbildes inauguriert habe, dann habe ich auch zum ersten Mal ein Verständnis von Naturgesetzen. Der Begriff des Naturgesetzes, zu unterscheiden von moralischen Gesetzen, den gibt es erst seit 1612 von dem spanischen Philosophen Suarez, der auch zu dieser Bewegung gehörte. Jetzt wird zum ersten Mal die Gesetze der Natur werden zum ersten Mal unterschieden von Gesetzen, die die Menschenwelt betreffen. Während man ja vorher Gesellschaft und Natur in eins gesetzt hatte, weil man dachte, dass dieselben Gesetze, die in der Gesellschaft herrschen, auch in der Natur herrschen. Nämlich, Personen handeln aufgrund einer moralischen Ordnung und dies bringt die Naturordnung hervor. So wie eine Gesellschaft eben deswegen funktioniert, weil die Untertanen den Befehlen der Obrigkeit gehorchen und sich der moralischen Ordnung fügen. So hat man die Natur auch verstanden. Wenn ich aber Natur so verstehe, gibt es keine Naturgesetze. Weil Naturgesetze sind ja nichts anderes als Beschreibungen von empirischen Regelmäßigkeiten, also von Beschreibungen, wie Dinge sich gleichförmig verhalten mit Blick auf Regelmäßigkeiten. Also jeden Morgen geht die Sonne auf, aufgrund der Bewegung des Planetensystems, aber nicht, weil die Sonne den Befehl hat, aufzugehen. Aber die alten Völker haben das eben nicht so gesehen, sondern die alten Völker haben gedacht, die Sonne geht jeden Morgen deswegen auf, weil der Herrschergott den Befehl gibt, dass die Sonne morgens aufzugehen hat, so wie die Bäckerlehrlinge jeden Morgen die Brötchen backen müssen, weil der Bäckermeister ihnen das sagt. Dann kann man in einer solchen Naturkonzeption natürlich kein Verständnis von Naturgesetzen entwickeln, weil Naturgesetze beschreiben ja nichts anderes als mechanische Regelmäßigkeiten. Ja? Also immer dann, wenn ich einen Menschen eine Stunde unter Wasser halte und er keine Sauerstoffflasche hat, nicht, dann ist er eben tot und ertrunken. Das ist eine empirische Naturregelmäßigkeit. Da spielt keine Moral und keine Intention hinein. Oder die, Ebbe und Flut, nicht? Das sind eben nicht moralische Befehle und Anordnungen, sondern sind Beschreibungen von Naturregelmäßigkeiten, die man rein mechanisch erklären kann und in die keine Moral und keinen Sinn hineinspielen. Wenn man mal versucht, diese Grundlagen der mechanischen Philosophie darzustellen, auf der Grundlage des Gegensatzes der vormechanischen Philosophie und der mechanischen Philosophie, dann sieht man Folgendes. Frühneuzeitliche Naturverständnis versteht die Natur als Maschine. Eine Maschine bedarf eines Konstrukteurs. Entzauberung, Entseelung, Entgöttlichung, Mechanisierung der Natur ist also mit einem Gottesbeweis verbunden. Gott ist aber außerhalb der Natur und hat sie geschaffen. Keine Maschine ohne intelligenten Konstrukteur, sprich Gott. Aber eine Maschine entwickelt sich nicht. Maschinenmodell der Natur ist gleichbedeutend mit statischem Charakter der Natur. Seit der Schöpfung der Welt hat sich die Welt nicht mehr verändert. Natur wird also immer noch so statisch verstanden wie bei den Naturvölkern. Es gibt keinen Entwicklungsbegriff. Der Entwicklungsbegriff kommt erst durch Darwin, Einstein und Piaget. Daher spielen Zufall und Wahrscheinlichkeit in der neuzeitlichen Naturwissenschaft eine genauso geringe Rolle wie im antik-mittelalterlichen Weltbild. Erst der Evolutionsgedanke schafft Raum für mehr Komplexität. Jetzt erst wird Zufall und Wahrscheinlichkeit zentral in der Physik, Biologie, Geologie und Astronomie. Klar, eine Maschine funktioniert ja aufgrund gleichförmiger Bewegung. Eine Uhr läuft aufgrund mechanischer Bewegung. Da gibt es keinen Zufall. Wenn ich die Natur nach dem Modell der Uhr verstehe, habe ich für den Zufall noch keinen Platz. Wenn ich den Entwicklungsgedanke in die Natur einführe, dann führe ich gleichzeitig auch ein den Zufallsgedanken und den Wahrscheinlichkeitsgedanken. Warum? Ja. Die Planeten des Sonnensystems hätten ja auch ganz anders entstehen können, wenn Kräfte anders gewirkt hätten. Wenn vor 65 Millionen Jahren nicht dieser Komet in Yucatan gestürzt wäre, wären die Dinosaurier nicht so schnell ausgestorben. Wenn die Dinosaurier nicht so schnell ausgestorben wären, wären die Säugetiere nicht so schnell auf den Plan getreten. Wenn die Säugetiere sich nicht so schnell zu diesem Zeitpunkt hätten entwickeln können, dann wären wir noch gar nicht da. Das ist ja ein Zufallsgeschehen. Nicht? Der Asteroid hätte ja auch an der Erde vorbeifliegen können und dann würde es uns hier nicht geben. Das sind ja Zufallsprozesse. Den Zufallsprozess habe ich zentral in der Physik dann, wenn ich den Entwicklungsgedanken habe. Wenn ich den Entwicklungsgedanken nicht habe, und nur den mechanischen Gedanken habe, habe ich keinen Platz für Zufall und Wahrscheinlichkeit. Erst im 19. Jahrhundert, durch die Entdeckung der Geschichtlichkeit von Erde und Kosmos, von Komplexität und Evolution, nehmen diese Konzepte jetzt eine zentrale Rolle im Natur- und Wissenschaftsverständnis ein. Das können Sie sich auch vorstellen, im 19. Jahrhundert natürlich die Menschen entsetzt waren, dass es sein könnte, dass der Mensch vom Affen abstammt. Das würde ja bedeuten, dass man den Menschen als ein zufälliges Produkt der biologischen Evolution versteht und nicht als ein Wesen, das gewissermaßen gewollt und gesollt ist, dass er einen zentralen Platz im Universum hat. Ja, sogar als ein Wesen, auf das die Bedeutung des Universums hin konvergiert. jetzt den menschlichen Geist als so niedrig zu verstehen, dass er nicht aus dem Geist der Götter hervorgegangen ist, sondern aus dem Geist der Affen, das hat natürlich auf die Menschen erschreckend und verängstigend gewirkt. Das ist das Ergebnis der Betrachtung von Evolution und Zufall mit Blick auf die Entstehung des Menschen. Nicht mehr das Abbild Gottes, eines göttlichen Geistes, sondern ein Seitenprodukt von einfachen Säugetieren, wie schrecklich. Und das bedarf natürlich einer Dezentrierung und Verarbeitung. Da muss ja erstmal verarbeitet werden. Und da braucht man sich jetzt auch nicht lustig zu machen über die Menschen des 19. Jahrhunderts oder die Amerikaner des 20. Jahrhunderts, sondern das ist natürlich ein Schock, nicht? Das entsprechend verarbeiten zu müssen. Und die meisten Menschen auf der Welt haben es ja auch noch gar nicht verarbeitet. Also wenn man jetzt Umfragen machen würde in Indien oder in Schwarzafrika, bei denen ist der Evolutionsgedanke natürlich nicht ernsthaft angekommen. In Amerika auch nur teilweise. Die Transformation vom archaischen, vorindustriellen zum naturwissenschaftlichen Weltbild ist eindeutig und nachweisbar. Es erstaunt immer wieder, wie derart offensichtliche Entwicklung von Autoren bagatellisiert, ignoriert und fehlgedeutet werden können. Im Laufe der Neuzeit verschwinden in wissenschaftlichen und offiziellen Institutionen in Europa Magie, Alchemie, Astrologie und andere vorrationale Disziplinen, Techniken und Lehrgebäude. Noch alle großen Denker und Wissenschaftler der Renaissance waren Magier. Seit 1650 verlor die Magie jedoch ihren elitären Charakter. Während die Bildungsbürger und Adligen Kartesianer und Anhänger der mechanischen Philosophie wurden, wurde jetzt Magie als Aberglauben alter Weiber, Ammen und dummer Bauern dargestellt. Wir müssen also feststellen, dass die Magie, die ja seit Entstehung des Menschen existiert, existiert hat bis ins 17. und 18. Jahrhundert. Und warum? Weil sie in den präoperationalen Strukturen verwurzelt und verhaftet ist. Durch die Evolution, die welthistorisch erstmalige Evolution der formalen Operation im 18. Jahrhundert, haben wir jetzt eine Überwindung der Magie und die Magie verschwindet. Niemand würde heute mehr der Magie in der Wissenschaft nachweinen oder sich auf magische Annahmen beruhen, wenn er denn klar bei Verstand ist. Und diesen Untergang der Magie finden wir nicht nur in der Wissenschaft des 18. und 19. Jahrhunderts, sondern auch in der Volkskultur. Der Ordalprozess wird jetzt durch den empirischen Beweisprozess ersetzt und der Glaube an die Hexen und die Hexenverfolgung verschwinden auch im 18. Jahrhundert. Aus den gleichen Gründen. Es ist die mechanische Philosophie, die letztlich für das Verschwinden des Hexenglaubens und der Hexenverfolgung sorgt. Denn wenn die Natur mechanisch zu verstehen ist, dann ist für Hexen kein Platz mehr. Für Hexen gibt es ja nur dann einen Platz in der Kultur, wenn sie auch magische Wirkung auf die Natur ausüben können. Wenn ich aber die Natur als res extensa verstehe und den menschlichen Geist davon abgehoben verstehe, gibt es für Hexen keinen Platz mehr. Die mechanische Philosophie ist der Totengräber des Hexenglaubens. Die Alchemie verschwand gleichzeitig vor 200 Jahren an den Universitäten. Alchemie beruht im Kern auch auf magisch-animistischen Grundannahmen. Fußt die Konzeption von Naturphänomenen hingegen auf den Grundsätzen von Mechanik, Materie und empirischer Kausalität, dann ist die Annahme von der Beseeltheit der Materie beseitigt. Das heißt, der Aufstieg der rationalen Chemie vor 200 Jahren an den Universitäten, die Entstehung der modernen Chemie als Naturwissenschaft vor 200 Jahren, setzte voraus, dass man den Animismus aus der Chemie beseitigt. Die animistische Chemie ist aber die Alchemie. Die Alchemie geht der modernen Chemie voraus. Die Zerstörung der Alchemie, die Zerstörung des animistischen Glaubens, die Etablierung der mechanischen Konzepte ist in eins gesetzt der Prozess, den ich als Evolution der Chemie aus der Alchemie verstehe. Und ohne die Chemie des 19. Jahrhunderts keine Naturwissenschaft. Ohne die Chemie des 19. Jahrhunderts keine moderne Industriegesellschaft. Die ganze Farbenindustrie, die ganze moderne Industrie, die Pharmazie. Alles das beruht ja auf den Entwicklungen der Chemie. Die moderne Industriegesellschaft beruht auf der Chemie. Heißt im Klartext, ohne Zerstörung des kindlichen Weltbildes, ohne Zerstörung von Animismus und Magie, hätte es keine moderne Chemie gegeben. Ohne Zerstörung der Alchemie, keine moderne Industriegesellschaft. Ohne Zerstörung des kindlichen Weltbildes, keine moderne Industriegesellschaft. Das heißt, man kann ohne die Evolution der formalen Operationen, ohne Entwicklungspsychologie nicht die Entstehung der modernen Industriegesellschaft erklären. Das kann man an diesem Beispiel zeigen und an allen anderen Beispielen und Bereichen aus der Kultur auch und gleichermaßen. Vor etwa 200 Jahren wurden in Europa die letzten Lehrstühle für Astrologie an den Universitäten abgeschafft. Astrologie spielt jedoch in stark abgeschwächter Form im Gegensatz zur Magie noch eine gewisse Rolle in der Populärkultur. Nicht nur das schwache Geschlecht, aber Politiker in westlichen Ländern lassen sich von ihr leiten. Hier überhaupt kein Protest. Viele wichtige politische Entscheidungen in den letzten Jahrzehnten, auch in den westlichen Ländern, resultierten aus Sterndeutungen. Eine wissenschaftliche Karriere kann man als Astrolog jedoch nicht mehr machen. Mit einer Ausnahme. In Italien gibt es eine Astronomieprofessorin, die in ihren Vorlesungen erotische Gesänge und Gedichte für die von ihnen geliebten Sterne darbietet. In echter Verzückung hat sich also eine archaische Mentalität erhalten und bekämpft die moderne Astronomie als einen seelenlosen Irrweg. Ja, das sind aber Kuriositäten am Rande. Habe ich mal im Spiegel gelesen vor 10 Jahren. Der nahezu gleichzeitige Untergang von Magie, Animismus, Artificialismus, Alchemie, Astrologie, Hexenglaube und anderer vorrationaler Praktiken und Denkweisen sowie der nahezu gleichzeitige Aufstieg der rationalen Naturwissenschaften, Chemie, Physik, Biologie, Medizin und Ingenieurwissenschaften, beweist, dass eine umfassende Transformation nicht nur von Wissensbeständen und Ideologien stattgefunden hat, sondern auch von Denkstrukturen und Denkweisen. Die gleichzeitige und gleichgerichtete Änderung von Wissensbeständen in unterschiedlichen Disziplinen, Techniken und Kulturpraktiken zeigt, dass die Transformation kein fachintern und objektgebundenen Problementwicklungen geschuldet sind. Die Erklärung muss tiefer ansetzen, nämlich bei den kognitiven Strukturen, aus denen die Wissensstrukturen in unterschiedlichen Bereichen emergieren und in allen Fachgebieten transzendental zugrunde liegen. Heißt, wir haben eine gleichzeitige Entstehung von Chemie, Physik, Biologie, Geologie, nicht, und den anderen Naturwissenschaften. Wir stehen ja im Prinzip mehr oder weniger gleichzeitig. Und gleichzeitig, mehr oder weniger, verschwinden auch die vorrationalen, die vorkausalen Disziplinen, wie Alchemie, Astrologie, Kosmologie und so weiter. Das Alte verschwindet nahezu gleichzeitig und das Neue entsteht nahezu gleichzeitig. Und dazu noch in ganz unterschiedlichen Objektbereichen, in ganz unterschiedlichen Disziplinen. Was beweist das? Das beweist, dass es eben nicht fachinterne Entwicklungen gewesen sein können. Also fachinterne Kumulation von Kenntnissen, fachinterne Diskussion, sondern diese fächerübergreifende Transformation kann nicht aus Bewegung der Fächer selbst erklärt werden, sondern muss aus Prinzipien und Strukturtransformationen herrühren, die den Fächern vorgelagert sind. Und das ist gewissermaßen der wissenschaftliche Geist, der sich in all diesen Disziplinen ausdrückt und ausprägt. Also, nicht eine Revolution in der Physik, nicht eine Revolution in der Chemie, nicht eine Revolution in der Biologie, nicht eine Revolution in der Geologie, sondern eine Revolution des Geistes, der sich dann aber manifestiert in den unterschiedlichen Bereichen und der dafür sorgt, dass die alten archaischen Strukturen verschwinden und die neuen formal-operationalen Strukturen evoluieren. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Der menschliche Geist hat sich vor 200 Jahren grundsätzlich geändert. Und weil er sich grundsätzlich geändert hat, im Sinne der formalen Operationen, im Sinne des mechanisch-kausalen Denkens, Deswegen verändern sich diese Disziplinen gleichzeitig und nehmen eine rationale, empirische Form und Struktur an und werden im eigentlichen Sinne effizient. Denn die Alchemie ist ja nicht effizient. Man kann aus Kupfer kein Gold machen. Es gibt auch keinen Jungbrunnen. Man kann auch nicht mit Mineralien Krebs bekämpfen. Das geht ja nicht. Oder die Astrologie, nicht? Funktioniert eben nicht. Oder man kann eben nicht die Physik erklären aus der aristotelischen Bewegungslehre. Die modernen Flugkörper, Automobile, Raketen, Computersysteme können nicht auf der Grundlage der aristotelischen Physik funktionieren. Sie können nur auf der Grundlage der Prinzipien der Naturwissenschaften, der modernen Naturwissenschaften funktionieren, aber nicht auf der Grundlage der aristotelischen Physik. Dass die Ingenieurwissenschaften des Mittelalters und der Antike so ineffizient waren, hat ja mit dieser anders gearteten Naturbetrachtung zu tun. Und erst die empirisch-kausale Naturbetrachtung im Gefolge der mechanischen Revolution der Neuzeit führt zu Ingenieurwissenschaften, die effizient sind. Jetzt können die Raketen fliegen. Ja, Michelangelo konnte davon nur träumen. Das ist der Punkt und das ist ein Indikator für eine grundsätzliche Transformation der Kultur im Sinne der Entstehung dieses neuen Denkens. Das heißt, die Entwicklungspsychologie ist dazu in der Lage, die wissenschaftliche Revolution der Neuzeit im Kern zu erfassen, aus den Grundlagen zu erklären. Sie vermag das Weltbild von Naturvölkern, der antiken mittelalterlichen Philosophie und der neuzeitlichen Naturwissenschaft zu erfassen und auf eine Struktur- und Entwicklungstheorie kognitiver Strukturen theoretisch zu reduzieren. Sie vermag die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede von Ideensystemen, sowohl innerhalb des Rahmens vorindustriellen Denkens, als auch die Differenzen von vorindustriellem Denken einerseits und neuzeitlichem naturwissenschaftlichem Denken andererseits herauszuarbeiten. Sie verschafft damit einen tieferen Einblick in die Eigentümlichkeiten und Regelmäßigkeiten der jeweiligen Denksysteme. Das heißt, erst mit Hilfe der Entwicklungspsychologie bin ich dazu in der Lage, diese verschiedenen Naturphilosophien zu erfassen und sie zu vergleichen. Vorher, ohne Entwicklungspsychologie, hatte ich keine Möglichkeit, den Standort der aristotelischen Philosophie zu benennen. Ich wusste nur, man wusste nur, die Philosophen wussten nur, die aristotelische Philosophie ist irgendwie anders. Und wir können sie auch gar nicht verstehen. Und da waren sie schon schlau, wenn sie gemerkt haben, dass sie die gar nicht verstehen können, weil die Voraussetzungen wirklich so anders sind, dass man ohne Kenntnis der Entwicklungspsychologie ihre Grundannahmen und ihre Folgerungen gar nicht verstehen kann. Erst mit Hilfe der Entwicklungspsychologie kann ich überhaupt einen Blick in die inneren Mechanismen, Regelstrukturen der aristotelischen Philosophie werfen. Ich habe mit der Entwicklungspsychologie also die Möglichkeit, die aristotelische Philosophie genau zu platzieren und zu positionieren. Im Unterschied und im Vergleich zu dem Weltbild der Naturvölker und im Unterschied zu den Naturwissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts. Jetzt bin ich dazu in der Lage, eine Evolution der Denksysteme, eine Theorie der Entwicklung der Denkweisen und der Philosophien zu formulieren. Das heißt, man kann tatsächlich die Entwicklung des modernen Europa als eine Entwicklung im Sinne des Fortschritts verstehen. Nicht? Also 90% der Geistes- und Sozialwissenschaftler der letzten 30 Jahre hätten ja gesagt, ja, Moment mal, ist ja gar kein Fortschritt. Australische Ureinwohner, die haben es viel besser. Und nicht das Fortschrittsidee, Fortschrittstheorie, Fortschrittsgedanke wurde ja von kulturrelativistischer Seite verworfen. Ja, ist gar kein Fortschritt. Das Weltbild der australischen Ureinwohner ist eigentlich dem Denken der mechanischen Philosophie überlegen. Das Weltbild des Aristoteles steht für sich da und so weiter. Aber wenn ich diese Evolution der Denksysteme entwicklungspsychologisch analysiere und rekonstruiere, sehe ich, dass dieser kulturrelativistische Gedanke falsch ist. Tatsächlich ist also die Ersetzung der Alchemie durch die Chemie, der alten Naturphilosophie, Theologie durch die Physik, der Astrologie durch die Astronomie und der magischen Heilkunde durch die Medizin als Fortentwicklung kognitiver Strukturen zu begreifen und zu verstehen. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz versuchen, diese vier Stufen des Denkens zu rekapitulieren, damit man das auch im Zusammenhang verstanden hat, werfen wir mal einen Blick auf diese Folie. Erste Stadium ist der primäre Artificialismus der Naturvölker, den man auch als magischen Artificialismus bezeichnen kann. Hier sind die Kulte die Voraussetzung für Existenz des Kosmos. Und die Menschen selber können durch Magie die Dinge beherrschen. Und die Dinge können aufeinander Einfluss nehmen. Das ist der primäre Artificialismus. Das zweite Stadium ist der immanente Artificialismus. Das ist der Artificialismus des Aristoteles. Das ist das Weltbild des christlich-aristotelischen Denkens. Das Weltall wird als Lebewesen verstanden, die Natur ist göttlich. Und die Natur erhält sich selbst. Aber, was ist das Eigentümliche dieses Stadiums? Man glaubt nicht mehr, dass Götter und Magier einen starken Einfluss haben können, sondern die Natur erhält sich durch magische Kraft selbst. Und das ist im Grunde schon eine Denkbewegung, die in die Richtung der Mechanik läuft. Weil man sieht schon den Kosmos als ein geordnetes Lebewesen, so wie im menschlichen Körper Milz, Leber, Herz, Lunge ineinandergreifen, ein komplexes, integriertes Ganzes ergeben. Aber man sieht das doch noch animistisch. Wir sehen aber den Unterschied zum primären Artificialismus. Drittes Stadium ist das mechanische Weltbild. Gott zieht sich aus der Natur zurück, beschränkt sich auf den Schöpfungsakt. Natur wird als Uhrwerk verstanden. Das ist eine Entzauberung der Natur. Die Zauberkräfte werden aus der Natur verbannt. Natur wird im Prinzip als tot gesehen. Der Kosmos und die Erde ist tot. Die Berge wachsen nicht mehr wie bei den Naturvölkern. Die Bäume sehen nicht mehr wie bei den Naturvölkern. Die Flüsse hören nicht mehr zu, wenn die Menschen sprechen. Natur ist nicht mehr beseelt und belebt, sondern Natur ist tot. Und viertes Stadium, das ist im Grunde das moderne Naturverständnis auf der Basis der Entdeckung der Evolution. Jetzt ist die Natur nicht mehr ein Produkt intelligenter Planung, sondern ein Produkt der Evolution seit dem Urknall. Ich sehe, dass Sie das mitschreiben, dann warte ich noch ein bisschen. Obwohl es diese Folien ja auch im Internet gibt. Hans, ja? Muss noch jemand mitschreiben? Ist okay. Kann ich jetzt die letzte Folie auflegen? Zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert wird in Europa das vorwissenschaftliche Weltbild liquidiert, durch das naturwissenschaftliche Weltbild ersetzt. Die Magie verschwindet aus der offiziellen Kultur, so wird die Hexenverfolgung im 18. Jahrhundert eingestellt, zumindest in Europa und Nordamerika. Die Alchemie verschwindet, wird durch die rationale Chemie ersetzt. Aufschwung der Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert. Und diese gleichgerichtete Überwindung des alten Denkens in allen Disziplinen, diese Evolution des modernen Denkens, in allen Disziplinen. Diese Revolution der Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert ist die Folge der Evolution einer neuen Stufe des Denkens in der Kulturgeschichte der Menschheit, einer höheren, abstrakteren, logischeren, rationaleren, experimentelleren und kombinatorischeren Stufe des Denkens. Es ist eine Evolution in der Geschichte des menschlichen Denkens, wie es sie seit der Steinzeit nicht stattgefunden hat. So, wir machen an dieser Stelle Schluss. Sind noch ein paar Fragen da? Ja, ja. Das hatte ich in der ersten, zweiten Sitzung gesagt, unter dieser Lehrveranstaltung. Wenn Sie also auf die Website des Instituts gehen, auf die Seite Lehrveranstaltung, können Sie auf dieser Lehrveranstaltung die Folien finden. Brauchen Sie jetzt für den Test nicht unbedingt, also wenn Sie sich jetzt auf den Test, auf die angegebenen Quellen beziehen, reicht das auch aus, aber Sind auch nicht allzu viele Folien, schadet nicht, da mal reinzuschauen. Die sind da schon. Die sind da schon. Bitte? Bitte? Die sind nicht dabei. Dann muss ich mich mal darum kümmern. Muss ich mich mal darum kümmern. Bitte? Ich muss mal gucken. Muss ich mir. Müssten alle drin sein. Aber es ist auch nicht wichtig für den Test. Aber ich werde mich darum kümmern. Also ich bitte zu entschuldigen, dass ich heute nicht ganz bei Kräften war. Und das wirkt sich doch aus. Ich muss mich jetzt erstmal erholen. Und bis zur nächsten Woche dann. Und tschüss.